ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Willkommen zum Podcast unserer Sendereihe Exquisit. Ich bin Frank-Michael Bauer und darf Sie heute einladen zu einem, sagen wir mal, etwas zerbrechlichen Thema: Meißner Porzellan in der DDR. Im September 2025 ist im Japanischen Palais in Dresden eine Ausstellung eröffnet worden, die sich genau diesem Zeitabschnitt widmet. Vor allem der Porzellansammlung in der sächsischen Landeshauptstadt ist diese Schau zu verdanken. Mit ihrer Direktorin Dr. Julia Weber habe ich mich verabredet und ich wollte zunächst erstmal wissen, seitdem sie mit Porzellan zu tun hat, ob sie da vorsichtiger mit Tassen und Tellern umgeht.
Ich glaube, jeder hat so einen natürlichen Respekt vor diesem zerbrechlichen Material. Aber wenn uns natürlich Kulturgut anvertraut ist, lässt man besondere Vorsicht walten.
Meißner Porzellan ist besonders wertvoll und beliebt. Meißner Porzellan. Ja, das sind zwei Worte, bei denen so ziemlich jeder eine Adelsfamilie bei Tisch oder mindestens eine Vitrine vor Augen hat. Eine Manufaktur von Weltruf, im Feudalismus begründet, und schon ahnt man, dass sich die DDR seinerzeit sicher schwer getan hat mit diesem besonderen Erbe. Schließlich war persönlicher Luxus nicht das offizielle Lebensziel im Sozialismus. Und so war der Weltruf des Porzellans gleichzeitig Exportschlager und Spitzerstein im Schuh der Propaganda. Über dieses besondere Verhältnis grübelt auch mein Kollege Dirk Henze schon länger nach. Wie passten DDR und königliches Geschirr zusammen?
Gleich zu Beginn. Ich bin Meißner Porzellan noch nie näher gekommen als mit einer Glasscheibe dazwischen. Aber das werfe ich nicht der DDR vor. Für mehr war und bin ich einfach zu schüchtern. Wer weiß, wie vielen Kaffeeservice ich schon die Vollständigkeit gekostet habe, unterstützt diese Zurückhaltung. Kaputte Tassen und Teller waren jahrelang der Grund dafür, warum ich Geschirr zwar abgetrocknet hätte, es aber nicht durfte. So ein Pech. Doch wir wollten ja übers Porzellan reden, nicht über den Elefanten. Wobei, in der DDR hätte es doch auch scheppern müssen. Feudalismus gegen Sozialismus, die blauen Schwerter gegen Hammer, Zirkel und Ehrenkranz, das konnte doch eigentlich nur Scherben geben. Eine Manufaktur, deren Weltruf auf Exklusivität, Luxus und individueller Kunstfertigkeit beruht, in einem System, das vor allem das gleichberechtigte Kollektiv liebte. Das beißt sich. Wohl nicht mal im Kommunismus würde sich eine ganze Hausgemeinschaft ein Servi teilen. Bereits die optische Gestaltung stelle ich mir schwer vor. Wie sollte sie aussehen, die gehobene sozialistische Kaffeetafel? Karl Marx als Porzellanmotiv? Mohr und die sieben Tassen von Rondo? Ich weiß nicht. Und sicher gab es Engelsfiguren, aber die sahen nicht aus wie Friedrich, die hatten Flügel. Die Propaganda hätte es sicher toll gefunden, wenn es das Meißner Kännchen der Völkerfreundschaft gegeben hätte, die Butterglocke des Friedens oder die Faust der kubanischen Revolution als Rohrzuckerdose. Aber sowas hatte die Manufaktur wohl gar nicht nötig. Die reiche Kundschaft außerhalb des Arbeiter- und Bauernstaats war nach wie vor so scharf auf Meißner Porzellan, dass man es einfach weiter an sie verkaufte und der Westen dabei gar nicht merkte, wie er den unaufhaltsamen Weg des Sozialismus mitfinanzierte. Ha, das nenne ich mal dem Kapitalismus ein Schnippchen geschlagen.
Die blauen Schwerter, Markenzeichen des Meißner Porzellans. Meißen und sein Porzellan in der DDR. Und wir gehen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Julia Weber, Direktorin der Porzellansammlung Dresden, der staatlichen Kunstsammlungen. Wann hat die Manufaktur ihre Arbeit wieder aufgenommen?
Ja, die Produktion in Meißen wurde 1945 unmittelbar nach Kriegsende wieder aufgenommen. Wir haben noch aus diesem Jahr das Dokument einer ersten Betriebsratssitzung. Die sowjetische Besatzungsmacht hat tatsächlich überlegt, Teile der Produktionsanlagen nach Russland auszuführen, aber hat dann doch mit großer Weitsicht erkannt, dass das größte Potenzial in dem gelernten Personal liegt. Und die Besatzungsmacht besser davon profitiert, in Meißen weiter produzieren zu lassen. Und 40% dieser Produktion musste dann anfänglich in die Sowjetunion ausgeführt werden. Wir zeigen auch zwei kleine Schachfiguren mit einer frühen sogenannten Neuhausmarke aus der Zeit 45 bis 47. Denn Schachfiguren waren sehr beliebt in der Sowjetunion.
Nach der deutschen Teilung ist die Porzellanmanufaktur der DDR dann zugefallen. Die wurde 1949 gegründet. Im gleichen Jahr ja auch die Bundesrepublik. Die Markenrechte gehörten dazu. Das Porzellan aus Meißen war immer gesamtdeutsch. Ja, wie groß war denn das Interesse in der Bundesrepublik? War es Westdeutschland egal, dass das nun alles sozusagen unter der Herrschaft der DDR stand?
Also man begriff die Meißner Manufaktur, das Meißner Porzellan, vielleicht genauso wie die Weimarer Klassik natürlich, als ein gesamtdeutsches Kulturerbe. an dem das Interesse groß blieb. Die Verantwortung fiel nun in die Hände eines jungen ostdeutschen Staates, der aber sehr schnell auch beruhigende Signale aussendete. Wir haben eine wunderbare, sehr anspruchsvolle Farbfotografie-Serie aus Mitte der 1950er Jahre, die produziert wurde für eine Auslandszeitschrift DDR im Aufbau, die natürlich darstellte, wie auch in der DDR die Jugend in diesem ja jahrhundertealten, tradierten Kunsthandwerk ausgebildet wird, um es weiter in die Zukunft zu führen.
Das war ja auch damals selten gewesen, gerade in den 50er Jahren, eine Farbserie zu machen. In der DDR gab es damals auch durch den Druck bedingt fast nur Schwarz-Weiß-Fotos, aber eben für den kapitalistischen Markt die DDR schon mal in schillernden Farben darzustellen.
Absolut.
Hat es von Anfang an Ost-West-Handelsbeziehungen mit Meißen, insbesondere mit der Bundesrepublik, gegeben?
Die Bundesrepublik war und blieb für die gesamte DDR-Zeit der wichtigste Absatzmarkt. Dort war die Verbundenheit mit diesem Kulturerbe, das man aus Eltern- und Großelternhäuser kannte, besonders eng. Es blieb anfänglich Tradition, dass man nach der Hochzeit zur Ausstattung eines neuen Haushaltes auch wieder ein Meißner Porzellanservice erwarb. Aber in dieser Auslandszeitschrift Mitte der 1950er Jahre konnte Meißen schon vermelden, dass schon wieder in über 50 Länder exportiert wurde.
Mitte der 50er?
Ja. Und das steigerte sich natürlich.
Ja. Wie wichtig war der DDR, die Manufaktur, ökonomisch und als Aushängeschild des Sozialismus?
Genau, es war beides. Also es war einerseits ein wirtschaftlicher Faktor, ein sehr verlässlicher Devisenbringer und die Daumenschrauben dahingehend wurden auch immer enger gedreht. Andererseits hatte Meißen einen Prestigewert. Das erkennen wir zum Beispiel daran, dass Sigmund Jähn in seinem Gepäck im Weltraum auch ein bisschen Meißen dabei hatte, dass die Meißner Manufaktur involviert war in die prominentesten Bauvorhaben der DDR, zunächst mit dem Auftrag eines Wandbildes für das Haus der Ministerien, kurz zuvor die DDR gegründet worden war, was wirklich so ein Gründungsdokument, eine Vision dieser neuen friedlichen Gesellschaft war, über die Stalinallee, die Leipziger Oper bis hin auch zum Dresdner Altmarkt oder den Interhotels. Das war Prestige natürlich auch nach innen. Das war der öffentliche oder halböffentliche Raum, der auch die DDR-Bürger erreichte. Aber auch für diplomatische Geschenke, für diplomatische Vertretungen in Indien oder Japan waren Meißner Service vor Ort ein Medium der Selbstdarstellung des DDR-Staats.
Die Manufaktur war ja nun ein volkseigener Betrieb, ein VEB, hat aber Luxuswaren zu hohen Preisen hergestellt, die für Devisen auf westlichen Märkten verkauft wurden. Eine solche Produktion passte doch eigentlich nicht so richtig ins Bild des Sozialismus. Wie groß war da der Spagat, der eingegangen wurde?
Ja, Sie haben den großen Widerspruch direkt angesprochen. Man hat so manchen Spagat vollführt, um die Meißner Manufaktur, auf die man nicht verzichten konnte und wollte, dennoch in das eigene Selbstbild und das Bild, das man nach außen geben wollte, einzubetten. Aber die Ausstellung zeigt auch, wie widersprüchlich die Antworten waren. Sie begrüßt eben mit einer verkleinerten Ausführung dieses Frieses für das Haus der Ministerien, das in idealer Weise im Stil des sozialistischen Realismus die neue Gesellschaft darstellte. Gegenüber zeigen wir aber auch das Staatsservice mit Purpurblumen, Goldbordüre, dem Wappen oder Emblem der DDR und daneben ein Wappenteller des 18. Jahrhunderts. Und da sehen wir, wie sehr doch auch Repräsentationsmuster des Absolutismus einfach fortgeführt wurden und ganz ähnliche Bedürfnisse der Repräsentation an die Meißner Manufaktur herangetragen wurden.
Wie war die Manufaktur in der DDR überhaupt gegliedert? Welche Bereiche hat es gegeben? Sie hatten schon angesprochen gehabt, was sehr besonders auch war, es gab diese Wandbildabteilung. Die hat ja zum Beispiel eines der ersten Wandfriese für das Haus angesprochen, der Ministerien hergestellt. Leute, schaut euch an, was wir alles Tolles herstellen können.
Ja, das ist tatsächlich eine Innovation der DDR-Zeit, eine eigene Wandbildabteilung einzurichten, wofür dieser Staatsauftrag, der früher von Otto Grote wohl der Auslöser war. Und das gab in diesem Bereich für die künstlerische Entwicklung eine größere Freiheit, weil es dafür keine barocken Vorbilder gab, mit denen man sich maß. Und Ein Raum in unserer Ausstellung ist tatsächlich dieser Wandbildproduktion oder der baugebundenen Meißner Produktion gewidmet. Und sie war sehr streng politisch beobachtet, weil sie natürlich in den öffentlichen Raum wirkte und die Botschaften, die sie sandte, wurden überprüft. Nur der Überblick über 40 Jahre zeigt, dass kulturpolitische Direktiven sich da auch sehr gewandelt haben. Und wir zeigen eben auch Elemente von Wandgestaltungen aus dem Palast der Republik. Aus der Mitte der 1970er Jahre. Und da hat das Künstlerkollektiv, das Meißner, dezidiert den Auftrag, es soll heiter, es soll festlich, es soll fröhlich, es soll ganz unpolitisch sein.
Ja, volksnah quasi.
Ja, es soll den Freizeitcharakter dieses Hauses unterstreichen.
Der Palast der Republik ist ja abgerissen worden. Wie sind Sie an diese Überbleibsel sozusagen des Palastes herangekommen?
Ja, es war ja der größte Zankapfel der Nation und tatsächlich das Monument, an dem sich eine breite öffentliche Debatte um den Umgang mit dem baukünstlerischen und baulichen Erbe der DDR entzündete. Der Palast der Republik wurde entkernt und dafür wurde die Ausstattung vorher schon herausgenommen. Teile davon hat die Bundesrepublik behalten und die sind dann teilweise heute auch als Leihgaben in Museen. Also das plastische Blumenwandbild aus dem Palastrestaurant haben wir aus dem Porzellanikon in Selb geliehen. Anderes wurde aber auch versteigert und wir zeigen Elemente der Milchbar, die heute in Privatbesitz sind und wo Teile erstmals wieder zu einem Wandsegment zusammengefügt wurden. Wir zeigen aber auch den Abtropfkorb aus der Milchbar, die damals die Fliesen einschließlich des noch dran klebenden Betons einfach hineingestellt wurden. So ist das Wandbild heute weitgehend noch in Privatbesitz.
Es gab ja am Palast der Republik mehrere Restaurants. Das Porzellan, was es dort gab, ist das Meißner Porzellan gewesen oder ist das eher so Gebrauchsporzellan aus anderen Produktionen gewesen?
Genau, das war ein Fabrikporzellan. Vermutlich hätte man Sorge gehabt, dass das Meißner Porzellan zu schnell Füße findet.
Ja, und da wäre natürlich die Verlockung riesengroß gewesen, zumal Meißner Porzellan schwierig in den Geschäften zu erhalten war. Dann hätte man es aus dem Palast der Republik mitgenommen.
Das steht zu befürchten.
Wir hatten die Wandbildabteilung erwähnt gehabt. Welche Bereiche gab es dann noch zu DDR-Zeiten in Meißen?
Also Produktionsabläufe, immer noch stark handwerklich geprägt, blieben ähnlich des 18. Jahrhunderts. Natürlich neue Technologie bei der Massefertigung oder beim Brand eingeführt. Und da hat die DDR auch wirklich stark investiert und hochspezialisierte neue Öfen aus Nürnberg importiert. Als Außenhandelsbetrieb konnte man Devisenüberschüsse auch für solche Investitionen nutzen. Insofern Abläufe in der Herstellung von Geschirren, Figuren, Vasen sind sehr ähnlich zum 18. Jahrhundert. Neu war einmal, dass man wirklich ein Künstlerkollektiv einrichtete, um schon 1960 gegründet, um Ludwig Zeppner, Heinz Werner, Peter Strang mit unterschiedlichen Aufgaben, Zeppner als Gefäßgestalter, Peter Strang als Plastiker, Heinz Werner als Dekorentwerfer. Es kamen dann mit Rudi Stolle und Volkmar Brettschneider noch Maler dazu, die dezidierten politischen Auftrag hatten, dem tradierten Material jetzt eine dezidiert zeitgemäße, dem Sozialismus gemäße Prägung zu verleihen und damit aber natürlich auch mit neuem Meißen erfolgreich Devisen im westlichen Ausland zu erwirtschaften. Dieses Kollektiv wurde als solches über die verschiedenen manufakturellen Arbeitsschritte hinweg zusammenarbeitende Gemeinschaft auch propagandistisch ausgeschlachtet. Man sieht auch Fotos, in denen sie sehr inszeniert sind. Es gab natürlich immer gestaltende Künstler und wir kennen Kendler, wir kennen Hörold, aber dass sie in so einer dezidierten Gemeinschaft auch organisiert waren und nach außen auftraten, das war etwas Neues in der DDR-Zeit. Und in den frühen 1980er Jahren hat man nochmal eine ganz neue Produktsparte initiiert oder dem Markt vorgestellt, und zwar künstlerisches Porzellan, sogenanntes Atelierporzellan in der Tradition von Studiokeramik, also einzigartige, unikative Arbeiten, die von zwei, maximal drei Künstlern gemeinsam gefertigt wurden, die sich an Kunstsammler letztlich wandten oder an Galerien und Museen.
Die konnte man nicht so im alltäglichen Bereich kaufen, nicht?
Auch das war exklusiv für den Export gedacht. Man nutzte das 300-jährige Böttger-Jubiläum 1982, um dieser neuen Produktsparte einen ganz großen Auftritt zu geben. Da war bei uns in der Porzellansammlung das älteste aus Meißen ausgestellt und im Albertinum das neueste aus Meißen. Man hatte über mehrere Jahre solche unikative Arbeiten gesammelt, hatte auch externe Künstler wie Heidi Mantei oder Uli Wittig-Großkurt eingeladen. mit solche künstlerischen Porzellane und Steinzeuge in Meißen zu schaffen und hat dann, ich glaube, über 300 Arbeiten gleichzeitig der Öffentlichkeit vorgestellt und dazu wieder ein internationales Fachpublikum geladen. Und diese Stücke tourten später in Jubiläumsausstellungen in Wien, in Köln, wurden aber auch bis nach Japan gesandt, wo sich davon auch immer noch eine große Sammlung befindet.
Welches war denn das größte Service, was hergestellt worden ist? Wie viele Teile umfasste das?
Also zu Beginn der 70er Jahre entwickelte das Künstlerkollektiv gemeinsam ein neues großes Service, das 250-teilig angelegt war. Der sogenannte große Ausschnitt, der erste Dekor, den sie dafür kreierten, war Jagdmalerei. Also es war ein großes Jagdservice, als das nicht nur auf Messen, sondern auch auf einer Sonderausstellung in Schloss Köpenick, also dem Kunstgewerbemuseum in Ost-Berlin vorgestellt wurde, schrieb die Welt nicht ganz unspöttisch, naja, August der Starke hätte kaum grandioser auftafeln können. Also auch hier stellte sich die Frage, wie ein solches repräsentatives Jagdservice in den Ethos eines sozialistischen Staates passt.
Wo ja nur die Führung sozusagen jagen durfte und der normale DDR-Bürger so ein Hobby nicht pflegen konnte in diesem Kontext.
Also es gab die Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen auch Jäger zu werden. Aber was die Granden in ihren Privatjagdbezirken betrieben, das wurde schon sehr bewusst auch verschleiert und geheim gehalten. Denn das war ein Luxusexzess, dessen Widersprüchlichkeit zu dem Selbstanspruch so eklatant war, dass das in der Öffentlichkeit nicht zu vertreten gewesen wäre. Das ist viel dann nach der politischen Wende erst zutage getreten.
Ja, Staatsjagdgebiet Schorfheide.
Das war eines von mehreren. Aber vielleicht eine pikante Geschichte, die man in den Akten recherchieren kann. Honecker wollte ein solches umfängliches Meißner Service, jetzt nicht mit dem Jagddekor, aber mit dem Waldlaubdekor, anlässlich des hohen Staatsbesuches von Helmut Schmidt in Meißen bestellen. Sehr kurzfristig, ihm wurde mitgeteilt, das sei nicht möglich. Da ist nicht genügend im Vorrat und die 1-2 Monate genügen nicht, um ein solches Service zu fertigen. Ihm wurde aber auch vorgerechnet, wie viel Valutamark Erlöse dadurch verloren ging und wurde darauf hingewiesen, dass dieses Service doch wirklich exklusiv für den Export gefertigt würde. Und er musste ohne auskommen.
Nicht mal der Staatsratsvorsitzende und Generalsekretär der SED hat ein Service kurzfristig bekommen. Was hat so ein Service, nehmen wir mal das 250-teilige, gekostet? Wie viele Devisen sind da reingekommen?
Also das wären mehrere hunderttausend Valutamark gewesen. Die Quellen sind nicht ganz eindeutig bezüglich der Bestellung von Honecker. Der wollte tatsächlich 350 Teile plus noch zusätzlich passende gravierte Gläser. Und in einer Quelle heißt es 400.000, in einer anderen 700.000 Valutamark. Ob die Gläser nun dabei waren oder nicht, das macht es ein bisschen schwer, den tatsächlichen Wert zu ermitteln, aber es waren mehrere hunderttausend Valutamark.
Unerschwinglich allerdings für den normalen DDR-Bürger.
Bei weitem. Außerdem hätte er in Valuta bezahlen müssen.
Ja, in Westgeld. Wie war das überhaupt mit Meißner Porzellan? Gab es Möglichkeiten, das in der DDR zu kaufen?
Sehr wenige. Es gab 2 Shops, über deren unzureichende Bestückung regelmäßig Klage geführt wurde. Eigentlich hatte man die besten Chancen, wenn man Manufakturisten persönlich kannte, denn Ware mit unscheinbaren Fehlern wurde in gewissen Umfängen an Manufakturisten abgegeben. Die konnten das gegebenenfalls auch noch individuell von ihren Lieblingsmalern bemalen lassen und haben das nicht selten für Tauschhandel genutzt. Und wir hatten Anfang des Jahres einen Aufruf gestartet und Bürgerinnen und Bürger gebeten, mit uns ihre Schätze zu teilen und die ganz persönlichen Erinnerungen, die sich damit verbinden. Und wir zeigen in der Ausstellung zum Beispiel auch einen Teller, in den still und heimlich Familienmitglieder in Miniatur in die Bordüren und Ranken eingewoben wurden.
Das ist aber auch ein hübsches Werk. Sowas haben nur wenige. Das ist ja ein richtiges Unikat.
Absolut. Wer besondere Beziehungen hatte, konnte dann auch an etwas gelangen, was nicht allgemein verfügbar war.
Wie waren eigentlich die Erwartungen an die Produktpalette von offizieller Seite? Walter Ulbricht und Erich Honecker, habe ich mal gelesen, meinten bei ihren Rundgängen auf der Leipziger Messe, dass der sozialistische Mensch zu selten als Motiv in irgendeiner Weise auftauchen würde.
Tatsächlich, diese Beschwerden sind schriftlich nachvollziehbar und bedeuteten natürlich einen Arbeitsauftrag für das Künstlerkollektiv, über den sich die Künstler nicht besonders freuten. Nein. Sie haben pflichtschuldigst dann auch noch einen neuen Thälmann-Kopf modelliert, aber schon auch zu Recht angemerkt, das verkauft sich nicht, weder im Land noch außer des Landes. Und diese Widersprüchlichkeit in den Vorgaben, also sozialistische Ideologie, aber auch Valutaerlöse, Devisenbeschaffung im kapitalistischen Ausland und dann aber auch die barocke Tradition Meißens immer sichtbar werden zu lassen und gleichzeitig modern zu sein. Also diese widersprüchliche Gemengelage schuf letztlich auch Freiräume für die Künstler. Und wir zeigen, wie sehr sie diese Chancen auch genutzt haben. Sie haben ein ganz eigenes Atelier in Schloss Moritzburg bezogen, weit entfernt von jeglichen Zwängen des Manufakturalltags, um sich dort in der Seen- und Waldlandschaft inspirieren zu lassen. Sie durften auch vielfach reisen. Ludwig Zettner zum Beispiel war in Indien. Er, Heinz Werner und auch Rudi Stolle durften teilweise mehrfach Japan besuchen. Selbst in die USA wurde gereist. Denn
für die Inspiration quasi.
Ja, denn wie gesagt, einerseits Repräsentation des sozialistischen Staates und dafür Köppe, die aber den wirtschaftlichen Mehrwert nicht brachten. Und über die Jahre wurde doch klar, wenn ein Künstlerkollektiv eine gültige, künstlerische, neue Form für das Meißner Porzellan finden soll, mit dem man international reüssiert und ja auch zeigt, dass auch in der DDR eine künstlerisch relevante Entwicklung stattfand, die international mithalten konnte, dann musste man den Künstlern aber auch die Freiheit einräumen und vor allem das Kennenlernen ihrer jeweiligen Märkte, der Nachfrage der künstlerischen Trends und Entwicklungen auf den Märkten, für die sie arbeiteten.
Stimmt es eigentlich, dass man, um wenigstens ein bisschen die Nachfrage zu stillen nach Meißner Porzellan, wenn man das in der Regel nicht kaufen konnte, dass es dann Auszeichnungsplaketten zum Beispiel gegeben hat, die aus Meißner Porzellan gewesen sind?
Ja, also es war relativ zeit- und kosteneffizient, Medaillen zu fertigen. Und das wurde in sehr großer Zahl getan und das bekam man zu einem besonderen Betriebsjubiläum verehrt. Das konnte man bei dem Besuch im Zoo erwerben. Also solche Plaketten oder Medaillen waren vielleicht auch sowas wie ein Trostpflaster für die eigene Bevölkerung. Weniger DDR-Bürger kamen in den Vorzug, vielleicht zum Beispiel bei musikalischen oder sportlichen Wettbewerben einen Preis aus Meißner Porzellan zu erringen. Und auch davon zeigen wir Beispiele in unserer Ausstellung. Jörg Hindemith zum Beispiel hat das Dresdner Schlagerfestival gewonnen und durfte einen großen Pokal mit nach Hause nehmen, den wir in unserer Ausstellung zeigen. Oder Joachim Kunz, der einzige DDR-Olympiasieger im Gewichtheben, hatte auch schon den Gewichthebewettbewerb Die blauen Schwerter mehrfach gewonnen und durfte eine große Vase mit den großen blauen Schwertern mit nach Hause nehmen. Er hat uns auch erzählt, er hat diesen Wettbewerb mehrfach gewonnen. Er hat sich dann aber oft nicht mehr um den ersten Preis bemüht, weil ihm das Meißner Porzellan für den zweiten und dritten Preis attraktiver erschien.
Welches war eigentlich das berühmteste neue Dekor zu DDR-Zeiten? War das Tausend und eine Nacht?
Also ich denke, Tausend und eine Nacht ist tatsächlich der populärste neue Dekor, den Heinz Werner Mitte der 1960er Jahre entwickelte, der bis heute nachgefragt wird und weiterentwickelt wird. Es ist ein wahnsinnig dekorativer, üppiger Dekor, der diese Anbindung an die Meißner Tradition schafft und so ein bisschen in der Tradition der Hörl-Chinoiserien steht, unter reicher Verwendung auch von Gold und Golddraperien als Vorhänge für die unendlich vielen und einfallsreichen Szenen rund um diese Märchen-Sagenkomplex der Weltliteratur rankt. Ja, ich denke, das ist ein Motivschatz, in den sich auch heute unsere Besucher noch gerne vertiefen werden.
Gab es Engpässe bei der Produktion, weil vielleicht nicht genug Rohstoffe da waren, wie Kaolin oder Feldspat oder Quarz? War das immer verfügbar?
Nicht immer im eigenen Land, aber aus Außenhandelsbetrieb gab es die Möglichkeit, eben erwirtschaftete Devisen auch wieder für Reimporte aus dem Ausland zu nutzen. Und daran hatte ja die DDR wirtschaftlich auch ein großes Interesse. Genau, und um eben die Devisen weiterhin steigern zu können, gab es auch eine große Investition in die Technologien, wie die Brenntechnologie, wofür ganz neue Verfahren und hochspezialisierte Öfen aus Nürnberg importiert wurden. Also in die Meißner-Manufaktur wurde auch in großem Umfang investiert, um die Produktion bestmöglich zu gestalten und damit den größtmöglichen Output zu generieren.
Die Ausstellung der Porzellansammlung Dresden, die blauen Schwerter Meißen in der DDR, beleuchtet ja zum ersten Mal, muss man auch sagen, die Manufakturgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hauptsächlich in der DDR. Wieso wurde das nicht schon mal eher beleuchtet?
Ja, rückblickend fragt man sich das, ne?
Ja, die Frage haben sich vielleicht auch mal gestellt. Es war einfach so noch nicht von Interesse.
Also, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben einen sehr wichtigen und entscheidenden Kooperationspartner an Bord gehabt, die Meißen Porzellanstiftung, die den größten Bestand auch an Meißner Porzellan der DDR-Zeit verwahrt und ihn auch regelmäßig unter gewissen Blickwinkeln ausstellt. Die gemeinsame Anstrengung hat es jetzt aber ermöglicht und auch die große Ausstellungsfläche, die wir im japanischen Palais haben, wirklich einmal den Überblick zu versuchen und zu wagen. Von den Anfängen nach Kriegszerstörung, Teildemontage, bis hin in den Übergang in die Treuhand und schnelle Wiederverstaatlichung zu Beginn der 1990er Jahre. Und gemeinsam haben wir auch die Anstrengung unternommen, das Manufakturarchiv nochmal zu befragen, auch die Kompetenzen einer Vielzahl von Wissenschaftlern, beteiligten Zeitzeugen einzubinden, die wir auch in unserem Katalog mal ausbreiten. Dennoch sind wir sicher nur ein Auftakt und möchten das sein. Wir möchten das Interesse an der Meißner Manufaktur in dieser Zeit wecken und einladen, verschiedene Stränge, die wir aufgegriffen haben, weiterzuführen. Denn es ist ein unglaublich spannendes, vielseitiges und aufschlussreiches Forschungsgebiet.
Welches ist das kostbarste bzw. interessanteste Stück in der Ausstellung im japanischen Palais?
Ah ja, das ist immer eine Frage.
Das ist schwierig. Sagen Sie doch einfach, welches Ihr Lieblingsstück ist. Was gefällt Ihnen am besten?
Ich sage jetzt etwas, was gar nicht Porzellan ist, weil ich es bislang noch nicht erwähnt habe. Aber es ist die Fotoserie von Gerhard Weber. Ein Fotograf, der zwischen 1988 und 1992 unglaublich viel Zeit in der Manufaktur verbrachte und von den Manufakturisten so sehr angenommen wurde, dass er auch teilweise nicht mehr bemerkt wurde, wenn er seine Porträts machte und wirklich die ganze Bandbreite, das ganze Aufgabenspektrum der Mitarbeitenden in Meißen porträtierte in unglaublich berührenden, unmittelbaren, respektvollen Porträts, denn unsere Ausstellung bespricht und zeigt das neue künstlerische Schaffen und die Exponate, aber sie möchte auch den Blick auf die Menschen dahinter werfen, die mit ihrer täglichen Arbeit eben dieses jahrhundertealte Kulturerbe pflegten, bewahrten, fortführten unter den Bedingungen, die ihnen gegeben waren. Und auch deshalb haben wir eine seiner Fotografien, das Porträt einer jungen Bussiererin, für unser Ausstellungshauptmotiv gewählt.
Wie viele Stücke sind insgesamt zu sehen?
Wir haben rund 450 Exponate, überwiegend Porzellan, aber eben auch nicht nur, denn wir wollen zum Beispiel den kreativen Prozess des Gestaltens nachvollziehbar machen und zeigen Skizzenentwürfe, auch grobe Malereien auf Porzellan. Wir zeigen aber auch, naja, den Inspirationshorizont, den Entstehungskontext, die Meißner Künstler reisten zu Proben des Berliner Ensembles oder des Deutschen Theaters nach Berlin.
Und Drei-Groschen-Oper geguckt und danach sich inspirieren lassen.
Genau, und der Drache nach Evgeny Schwarz in der Inszenierung von Benoît Besson mit diesen fantastischen Kostümen nach Entwürfen von Horst Sagert. Und wir sind sehr stolz und froh, dass das Berliner Stadtmuseum uns die Kostüme des Elsa und des Lancelot Lee und wir die erstmals mit der Figurengruppe der Drache von Peter Strang gegenüberstellen können. Das waren genau diese Kostüme, in die teils mehr als 600 Arbeitsstunden flossen, die dann auch in Paris für Aufsehen sorgten. Also es war eine ostdeutsche Kulturproduktion, die auch im westlichen Ausland großen Erfolg feierte.
Kann man nur sagen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich die Sammlung, wenn Sie die Möglichkeit haben, unbedingt an, im japanischen Palais. Sie ist geöffnet noch bis zum 22. Februar 2026, also ist noch ein gewisser Zeitraum Zeit.
Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher.
Was war am erstaunlichsten, was Sie erfahren haben bei Ihrer Recherche für Sie? Die Sache mit Honecker, dass der abgewiesen wurde?
Das ist natürlich eine Ironie, die aber doch auch aussagekräftig ist. Manchmal liegt ja in der Anekdote so viel Erkenntnis und es gibt noch eine Anekdote. Honecker hatte eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Und hat sich sehr genau Gedanken gemacht, welches Geschenk er überbringt und wollte eine Neuausformung einer Madonnenfigur von Kendler. Musste dann aber feststellen, dass die Kosten für diese Neuausformung sozusagen den jährlichen Prozentsatz überstiegen, der für solche Zwecke entnommen werden durfte nach Plan. weshalb der Außenhändler Schalk Golodkowski diese Figur beauftragen, in Valutamark bezahlen und in Ostmark weiterverkaufen musste. Das zeigt doch auch Dysfunktionalitäten in einem System.
So war das damals.
Das wurde auch in den Medien vielfach diskutiert und breit besprochen. Das hat seine Aufmerksamkeit in Rom bekommen.
Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Ausstellung.
Sehr, sehr herzlichen Dank.
Das war Dr. Julia Weber, die Direktorin der Porzellansammlung Dresden, die eine Ausstellung zur Geschichte der Meißner Porzellanherstellung während der DDR-Zeit mit auf die Beine gestellt hat. Zu sehen ist sie im Japanischen Palais in Dresden. Ich bin Frank-Michael Bauer und bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder eine Idee, wen ich mal ans Mikrofon holen soll, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Ich darf Sie gern einladen, in der ARD Audiothek zu stöbern. Die Themenvielfalt ist riesengroß und da ist garantiert auch etwas für Sie dabei. Egal ob Zeitgeschichte, Politik, Hörspiele für klein und groß spannende Crime-Themen und interessante Menschen, die Sie kennenlernen werden. Auch das MDR Sachsenradio hat so manches zu bieten, wie den wöchentlichen Politik-Podcast, den Sonntagsbrunch und die Abenteuer im Hasenwald für die ganze Familie. Den Krümel-Podcast solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und das gilt gleichermaßen für den Exquisit-Podcast. Interessantes aus dem Osten. Für dieses Mal sage ich Tschüss, machen Sie's gut, bis bald.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD